Ja, einen herzlichen guten Morgen euch allen. Ich habe euch nicht alle begrüßen können, aber ich mache das dann von hier aus. Und ich bringe vor allen Dingen die Grüße von zu Hause mit. Am kommenden Mittwoch ist es soweit, da wird meine Mutter 100 Jahre alt. Und wir sind alle erkältet, was wir uns für ihren Geburtstag bestimmt nicht gewünscht haben. Sie hat einen fürchterlichen Husten. Aber wir hoffen, dass der liebe Gott sie zu diesem Tag wieder einigermaßen fit machen wird. Ja, ich wurde eben gefragt, ob ich eine Kindergeschichte habe. Ich habe leider keine Kindergeschichte. Aber ich würde sagen, wenn die Kinder genau aufpassen, ist die ganze Predigt im Grunde genommen eine Kindergeschichte. Denn sie handelt von dem Wichtigsten, was wir überhaupt haben. Von ihm, von unserem Heiland. Wir hatten im letzten Quartal ja die Apostelgeschichte. Und in seiner Pfingstpredigt hat der Apostel Paulus die Verkündigung von Jesus, von dem Gekreuzigten, den Menschen erzählt. Der Heilige Geist war ausgegossen, die Jünger hatten eine Kraft, den Namen Jesu weiter zu verkündigen. Und sie haben die Menschenherzen dermaßen berührt, dass sie gefragt haben, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Ich finde, unser Glaube darf doch kein gesellschaftliches Ereignis nur sein, zwischen Geburt, Taufe, Hochzeit und Tod. Die Frage muss, wie bei den Zuhörern damals, lauten, was muss ich jetzt tun? Die Botschaft muss uns durchs Herz gehen. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünde, die Botschaft von dem einen. Ich habe die Predigt aus einem ganz bestimmten Grunde nur Jesus Christus gewidmet. Im Juli, vor einigen Wochen, sollte ein Pater aus unserem Dorf, der hatte sich bereit erklärt, mit in den Gottesdienst zu kommen. Der Freund von uns aus dem Dorf war schon einige Male mit und auch noch eine Frau aus Barweiler. Alles Katholiken. Und da habe ich mich gefragt, was sagst du diesen Menschen? Ein Pater aus der Kirche. Ich habe immer gedacht, kommt er nun oder kommt er nicht? Er kam. Und am Ende der Predigt, wir hatten ihn gleich aufgenommen, ein Bruder von uns hatte ihn dann gleich zu sich genommen, hat ihm die Lektion gezeigt. Er hat auch in der Lektion selbst einen Bibeltext vorgelesen aus Johannes 4 von der Frau am Jakobsbrunnen. Und dann kam ein Herr zu mir und fragte, kann ich das Konzept haben? Ich sage, das Konzept wird Ihnen nicht viel helfen. Das ist für mich immer nur eine Leiter. Aber die Predigt wurde aufgenommen. Sie können eine CD haben. Ja. Dann konnten wir ihm noch die Flyer mitgeben von den 10 Geboten. Evangelischer Katechismus, katholischer Katechismus und die 10 Gebote Gottes. Und ich habe ihm die Andreasbriefe gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Die sind vom Bruder Haubeil. Wenn euch das interessiert, das sind Briefe an einen Unbekannten. Da kann jeder seinen Namen reinsetzen. Aber die werden von Anfang an so aufgestellt, dass jeder, der von draußen zuhört, ich sage bewusst draußen von der Welt, einen ganz großen Abschnitt hat über Jesus Christus und die Bibel. Das war also mein Thema, was ich mir ausgesucht habe. Er, der eine. Gehen wir in die Apostelgeschichte Kapitel 12, in die Lektion vom vorigen Quartal, Apostelgeschichte Kapitel 12, Kapitel 4, Vers 12, pardon, Kapitel 4, Vers 12, denn wir wissen ja, dass gerade die Kirche draußen den Apostel Petrus insofern verehrt, die ganzen Päpste sitzen ja auf seinem Stuhl. Und deshalb habe ich mir den Text ausgesucht und den sagt ausgerechnet Petrus. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da sagt er, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, sagt hier die Elberfelder. Und das sagt der Apostel Petrus. Es ist in keinem anderen das Heil. mit diesen kraftvollen Worten, die jeden anderen ausschließen, der den Menschen Seligkeit und Erlösung verspricht, bekundet Petrus und die anderen Apostel die Herrlichkeit Jesu des Gekreuzigten. Nur er alleine hat die Macht und die Kraft, uns zu erlösen. Petrus schildert auch in seinem zweiten Brief an die Gemeinden: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen auf dem Berg der Verklärung. Was mag das für ein Erlebnis gewesen sein? Die Herrlichkeit Jesu zu einem gewissen Grad sehen zu können. Ich hatte gerade an dem Morgen, an dem 28. Juli, als ich mich fertig machte, bei mir im Badezimmerfenster die blutrote Sonne aufgehen sehen. Dann kann man noch hineinschauen, nicht wahr? Aber wenn sie höher steigt, dann wird sie für unsere Augen eine Qual. Die Jünger haben die Herrlichkeit Jesu gesehen, soweit sie sie sehen und verkraften konnten. Eines Tages werden wir mal in die volle Sonne, in Jesus Christus hineinsehen dürfen. Die Herrlichkeit auf dem Berge der Verklärung. Und diesem Petrus galt ja eines Tages mal das Gebet Jesu: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wird er das manchmal für dich und auch für mich beten müssen? Ja, sieghaft verkündigte nun dieser Jünger diesen einen mit all seinen apostolischen Kollegen. Dieses Wissen und diesen einen hat Jesus ja selbst ihnen offenbart und auch ihnen verkündigt. Und nicht nur den Emmaus-Jüngern galt dieser Hinweis. Schlag mit mir auf Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24. Ich finde, das ist so ein wunderbarer Text. Kapitel 24, 25 bis 27. Wir wissen ja, diesen Texten geht ein Geschehen voraus. Die beiden Emmaus-Jünger gehen ganz traurig aus Jerusalem weg. Jesus war gekreuzigt worden und dann sagten sie: Und wir dachten, er würde Israel erlösen. Und nun gesellt sich ein Fremder zu ihnen, den sie nicht kannten. Und er fragte: Was seid ihr denn so traurig? Und sie unterhielten sich und in diese Traurigkeit sagt Jesus nun folgenden Text. Kapitel 24, die Verse 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen Zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Sie haben ihn nachher erkannt. Woran? Am Brechen des Brotes. Musste nicht der Christus alles dieses leiden? Auch den Gelehrten des Volkes ruft er immer wieder zu: Forschet doch in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Und wir wollen dieser Aufforderung Jesu nachgehen, in der Schrift zu forschen, was und welche Texte von ihm zeugen. Und ich lese jetzt viele Texte, die wir alle nicht aufschlagen können. Ich sage sie euch, ich lese euch vor. Das war damals auch bei der Predigt für die Gäste das Allerwichtigste, dass sie das zuhören konnten. Das Schöne war, an diesem Sabbat, wir hatten einmal im Monat, haben wir immer Potluck. Und ich habe die Gemeinde gebeten, diesen Potluck auf diesen Sabbat zu verlegen. Die haben mit uns zusammen gegessen. Es war eine so fröhliche und herzliche Runde. Das haben die Menschen nicht vergessen. Ich bin auch schon bei dem Pater eingeladen worden. Und ich bete inständig, dass irgendwann mal wirklich der eine bei ihnen nur Platz ergreift. Beginnt nicht schon in 1. Mose 3, Vers 15 der Hinweis auf den einen? Hier sagt Gott zu Satan: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der eine, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Er kommt, um Satan zu besiegen, in den ersten Blättern der Bibel. Das Passahlamm wies auf dieses Opfer hin. Beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten hat Gott ihnen diese Erinnerung geschenkt, eine lebendige Erinnerung an ihn. Und jetzt wollen wir uns einige Propheten ansehen, die über ihn etwas sagen. Der falsche Prophet Bileam, er lebte zur Zeit Mose. Der sagte auf Gottes Geheiß, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter wird sich erheben aus Israel. David, der ungefähr 1012 bis 972 lebte, sprach über den Messias, eigentlich, so wie ich meine, das innigste und schönste Wort im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Dieser Hirte ist für den König David der Mittel- und Angelpunkt seines Lebens geworden. Und Jesus selbst greift dieses Bild des Hirten im Neuen Testament auf, in Kapitel 10. Er war sein Hirte. Im Psalm 40, Vers 8 wird auf Jesus hingewiesen, siehe, ich komme, und in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Jesaja erlebte ungefähr 740 Jahre vor Christus. Da wird in Kapitel 7, Vers 14 geschildert und es wird etwas über seine Geburt gesprochen. Und da heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger, nicht irgendeine, sondern die, die er sich selbst ausgesucht hat, die seine Mutter werden sollte. Sie wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Und derselbe Prophet sagt in Kapitel 9, Vers 5, er erweitert jetzt dieses Geschehen mit den Worten, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, und jetzt müssten alle Gesichter strahlen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist er, der kommen sollte. Daniel erlebte ungefähr 600 Jahre vor Christus. In seiner Vorhersage über die Weltgeschichte in Kapitel 2 mit dem Standbild und den Reichen. Er erzählt uns, dass in der Folge des Standbildes dann ein Stein kommt und er wird das ganze Standbild zertrümmern. Und wo trifft er dieses Bild? An den zehn Zehen. Ist das unsere Zeit? Macht das Radio an, über was wird dauernd diskutiert? Über Europa? Hält es oder hält es nicht? Was sagt der Prophet? Sie werden nicht aneinander kleben. Passen wir auf. Ich sage jedes Mal, wenn ich Nachrichten höre, höre ich den Propheten Daniel. Ist das so? Der Stein kommt. Jesus wird auch als kostbarer Eckstein bezeichnet, der den Bau seiner Gemeinde zusammenhält. Derselbe Prophet Daniel sagt in Kapitel 9 über Jesus voraus, den genauen Zeitpunkt seiner Taufe, seines Wirkens und seiner Kreuzigung. Wollen wir es noch genauer haben? Ich habe eben die Andreasbriefe gelesen. Dieser Bruder Haubei, der die geschrieben hat, und es gibt es auch als Hörbuch, der sagt, es gibt 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Ich kann sie nicht alle 300 nennen. Micha Kapitel 5, Vers 1, der Prophet Micha lebte 800 Jahre vor Christus, nennt uns nicht nur seinen Geburtsort. Er schreibt, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wer steckt in unserem Heiland, in dem menschgewordenen Gott? der Gott, der vor Urzeiten da war. Jetzt noch aus dem Psalm 22, das Zerteilen und das Würfeln über seine Kleider. Wann ist das geschehen? Bei der Kreuzigung. Und wer musste die Prophezeiung erfüllen? Heiden, Kriegsknechte. Haben die was davon gewusst? Dass die Kleider zerteilt werden und der Würfel über sein Gewand gewürfelt wird? So präzise wird Jesu vorausgesagt. Und in Jesaja 53 finden wir die Voraussagen seiner Leiden und seiner Kreuzigung. Wir wissen, dass er angespien wurde. Er wurde gepeitscht. Ihm wurde ins Gesicht geschlagen. Wenn wir lesen, Jesus wurde zweimal gegeißelt, das waren keine jüdischen Geißeln. Das war das römische Flangrum. In die Lederriemen waren unten Knochen und Eisensplitter eingewirkt. Und damit wurde Jesus zweimal gegeißelt. Können wir jetzt verstehen, dass da steht, sein Blut floss? Das waren nicht nur Tropfen. Und das steht in Jesaja 53. Diese Aussagen und weit mehr zeigen uns im Alten Testament, wer dieser eine ist. Dieser eine, der die Kinder auf den Schoß genommen hat, der sie gesegnet hat. Dieser eine, der zum Anfassen war. Er ist auch derjenige, der für uns gerade steht. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5 versichert er uns, denn einer ist Gott und einer ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Und nun die Aussagen Jesu über sich selbst. Wir wollen ja auch von ihm selbst wissen, wer er ist. Ich habe nur die 7-mal Ich Bin herausgenommen. Und die sagen alles im Grunde genommen über Jesus aus. Das erste Mal hören wir dieses Ich Bin im Alten Testament. Mose steht vor dem brennenden Dornbusch, der sich nicht verzehrt. Er will näher gehen. Da sagt Gott zu ihm, bleib stehen, ziehe deine Schuhe aus. Es ist heiliges Land hier. Das hat übrigens schon mal jemand gehört. Wisst ihr, wer das war? Genau denselben Satz. Josua. Und jetzt sagt er, ich werde dich zum Volke Israel zurückschicken. Du bist derjenige, der das Volk in das Land Kanaan führen soll. Wir wissen aus der Geschichte, Moses dreht sich und windet sich, er möchte nicht. Er sagt nachher, was soll ich dem Volk sagen? Was ist denn dein Name? Und was sagt Gott zu ihm? Ich bin, der ich bin. Immer gewesen, nie aufhörend. Ich möchte alphabetisch mit diesem Ich Bin anfangen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieses Ich Bin hörten viele Menschen und sie waren Zeugnis dieses Ich Bin. Lazarus wurde nach 4 Tagen im Grab auferweckt. Und es haben viele Menschen, die darum standen, an dieses Ich Bin geglaubt. Aber es gab auch viele, die hingingen und dem hohen Priester sagten, der muss weg. Und nicht nur er, es sollte auch Lazarus umgebracht werden, denn der war ja das Zeugnis dieses Ich Bin, die Auferstehung. Das zweite Ich Bin heißt, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses Brot des Lebens halten wir beim Abendmahl immer in den Händen. Es ist die Garantie, aber es ist nur das Symbol. Denn Jesus sagte ja vor seiner Kreuzigung, das ist mein Leib. Und dieses Geschenk, sein geopferter Leib, ist für uns die Garantie. Dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Welch ein schönes Wort. Kennen wir heute noch Schafherden mit einem guten Hirten? die Schafe haben heute nur noch einen Elektrozaun. Sie haben keinen Hirten mehr, der ihnen die Wunden auswäscht, der ihnen Öl in Kopf, in Nase und Augen einreibt, wenn sie von fürchterlichen kleinen Fliegen befallen werden. Die gehen bei den Schafen meistens in die Nase und setzen sich im Gehirn fest. Die Schafe haben solche Schmerzen, dass sie mit den Köpfen gegen Baum und Sträucher rennen. Sie wissen nicht mehr ein noch aus. Gibt es bei uns auch solche Fliegen? Haben wir auch manchmal Fürchterliches erlebt, dass wir sagen, den kann ich in den Tod nicht ausstehen, wenn ich den sehe, das ist fürchterlich. Gibt es das bei uns? Dieser gute Hirte, der hat eine Mischung aus Öl und anderen Chemikalien und reibt den Schafen Kopf und Nase damit ein. Und sie werden dann sehr schnell eine Erleichterung erfahren. Haben wir auch Öl? Haben wir auch den Heiligen Geist, der uns wieder runterholt? Wenn er uns Kopf und Nase einreibt? Und noch ein schönes Bild. Ich habe dieses Bild aus einem Hörbuch, da beschreibt ein Hirte, der nachher Theologe wurde, der selber Schafe hatte und gezüchtet hat, über 7 oder 10 Jahre, der schreibt, was ein Schafhirte alles zu tun hat. Und er sagte, wenn nachher die Böcke aufeinander losgehen und sich um die Mutterschafe zanken, dann habe ich diesen Böcken immer Karrenschmiere über den Kopf gerieben. Sie rutschten dann aneinander vorbei und die haben sehr schnell den Streit aufgegeben. Haben wir manchmal auch sowas nötig, dass der liebe Gott uns einreibt, dass wir uns am Nächsten nicht zerreiben? Das ist der gute Hirte. Wir würden sonst unser Leben verlieren, wenn er sein Leben nicht für uns verloren hätte. Niemand und nichts gibt es für uns. Erinnern wir uns an den Einleitungstext in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur einer ist da, der uns das ewige Leben schenken kann. Er sagt nun, ich bin das Licht der Welt. Überall, all die Jahrtausende war und ist er das Licht der Welt. Er ist immer und bei uns, je dunkler auch die Erde wird. Hören wir uns die Nachrichten an, hören wir da nicht täglich? Matthäus Kapitel 24. Aber es gab auch einen Menschen, der erste, der das neue Zeitalter mehr oder weniger einläutete, Stephanus. Als er gesteinigt wurde, waren die 490 Jahre für das Volk Israel vorüber. Es begann eine neue Zeitepoche. Und was sagt Stephanus? Ich sehe den Himmel offen und den Sohn Gottes zu seiner Rechten stehen. Er stand auf, als dieser Märtyrer für ihn geopfert wurde. Er sah das Licht der Welt. Aber der Apostel Johannes sagt uns auch, er ist das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. All die Jahrhunderte durch scheint dieses Licht. Unser Gebet sollte doch sein, lieber Heiland, gib, dass wir nicht in der Finsternis sind, dass wir dein Licht erfassen. Das Wort Gottes, das uns bewahrt, wenn wir es zu Herzen nehmen, und wenn Stolpersteine vor uns liegen, er sagt immer zu uns, folge mir nach. Aber unser Fehler ist, wir rennen ihm voraus, weil wir ja alles so wissen, nicht wahr? Oder wir gehen nach rechts oder nach links. Aber er sagt, geh doch hinter mir her. Ich habe doch deinen Weg schon platt getreten. Ich bin ja deinen Kummer schon gegangen. Aber dann frage ich mich, wie oft fällt mir das ein und wie oft habe ich es vergessen? Ich ackere und wühle und dann brauche ich sein Öl wieder, weil mir was überall im Kopf rumschwirrt. Ich bin es doch, der dich bewahrt. Dann sagt er, ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin derjenige, der in diese gute Herde hineinführt. Er sagt auch, und das ist unsere Gewissheit, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Mörder, aber auch alle, die nach mir kommen. Nur wer durch mich in die Herde hineingeht, wird auch die richtige Herde finden. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Johannes führt in Kapitel 14, Vers 6 fort, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich habe immer gedacht, wie inständig kannst du das diesen Gästen vermitteln? Es ist niemand da, kein Heiliger und sonst wer, der mich zum Vater bringt. Meine Entscheidung ist, wähle ich diesen Weg? Ergreife ich diese Wahrheit, so habe ich das ewige Leben ergriffen. Glaube ich an den einen, aber wie es die Schrift sagt? Ich bin der Weinstock. Auf dem Weg zum Garten Gethsemane, Jesus hatte gerade das hohe priesterliche Gebet gesprochen, das Inhalt unserer Lektion heute war, schenkt er ihnen dieses Bild. Ich bin der Weinstock. Habt ihr euch schon mal einen Weinstock näher angesehen? Es ist mit Sicherheit keine Pflanze, die wir uns ins Haus stellen. Es ist ein verknöcherter Stamm, sehr gewunden und gebogen. Und er sagt, ihr seid die Reben. Reben sind die Stöcke, an denen erst die Traube wächst. Ich bin der Weinstock und wenn mein Lebenssaft durch euch hindurchfließt, dann kommt nachher die Traube. Ich war vor kurzem auf dem Rotweinwanderweg in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wir sind an vielen Feldern vorbeigegangen und an den Ölbäumen auf den Hängen. Wir haben die Winzer mit Kiepen gesehen, die die Weintrauben in die Traktoren bringen. Wir haben auch welche geschenkt bekommen. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid die Reben. Und mein Vater ist der Weingärtner. Er beschneidet die Reben, damit nichts Unreines an ihnen ist. Sie werden gebunden und vor Sturm gesichert. Und das heißt doch, wir werden erzogen. Er lässt uns nicht so, wie wir sind. Denn wenn er das tun würde, würde die Rebe sehr schnell vertrocknen und sie würde abfallen und sie würde auf den Haufen geworfen. Wenn Jesus etwas in uns bewirkt, etwas in uns hineinbringt, Hesekiel sagt, ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Könnt ihr euch vorstellen, wie das wohl wirkt, wenn er hier in meinen Herzmuskel etwas einritzt? Es tut nicht immer gut. 10 Worte sollen hier drauf Platz haben. Und wenn wir dann tief Luft holen und unser Herz weit wird, werden wir dann die Gebote empfinden? Das will er eigentlich. Wenn ich irgendwo lange Finger mache, schlägt mein Herz dann schneller, weil es sich an dieses Gebot erinnert? Er möchte seine 10 Worte in unser Herz schreiben. Wenn jemand nicht an mir bleibt, sagt der Heiland, an diesem Weinstock, nur so groß, der wird hinausgeworfen wie eine verdorrte Rebe. In diesem Ich Bin spricht der Heiland auch in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 etwas an. Er sagt, siehe, ich komme mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn zerstochen haben und wehklagen werden alle Geschlechter auf Erden. Können wir uns das vorstellen, was in einem Menschen vorgeht, der von ihm hören muss, der für ihn gestorben war? Du kommst zu spät, du hast keine Möglichkeit mehr. Hören wir jetzt noch auf seine Bitte, die er zu Beginn der Heiligen Schrift uns zuruft. Und den Text wollen wir aufschlagen, der steht in Kapitel 5, in Mose, 5. Mose Kapitel 4, Vers 2. 5. Mose Kapitel 4, Vers 2. Dort heißt es, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich zu euch geredet habe und geboten habe, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Nichts hinzutun und nichts hinwegnehmen. Ich möchte mit euch diesbezüglich auch noch das letzte Wort lesen, das in der Bibel gerade zu diesem Punkt steht. In Offenbarung Kapitel 22, die Verse 18 und 19. Und damit ist eine Klammer gegeben, von Anfang bis zum Ende. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten dieses Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen vom Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Nichts dazu tun, nichts hinwegnehmen. Das wird uns von Anfang bis zum Ende der Heiligen Schrift empfohlen und geboten. Ich möchte dazu das Wehklagen Jesu aus Jesaja Kapitel 24, Vers 5 lesen. Jesaja Kapitel 24, Vers 5. Dort klagt Gott über den Propheten. Und die Erde ist entweiht worden unter den Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Und jetzt wird Gott aufgefordert im Psalm 119, das ist der längste Psalm, den wir haben, mit 176 Versen, im Psalm 119, Vers 126. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln, denn sie haben dein Gesetz zerbrochen. Lasst uns noch einmal die Worte des Apostels Petrus hören, die wir zu Beginn lasen, in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in denen wir gerettet werden müssen. Dieser eine verspricht uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kann ich hier meinen Namen einsetzen? Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Uns, die wir uns an ihn klammern und ihm gehören wollen, ihm sei Lob, Ehre und Preis. Er, der eine. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen und auch den anderen, dass sie begreifen mögen, ich habe nur ihn alleine nötig. Ihn, den einen, der uns 10 Worte gegeben hat, die genügen. Und was machen die Menschen daraus? Irrsinnig viel Gesetze. Und sie werden immer uneiniger und immer uneiniger und immer uneiniger. Nur er, der eine, kann uns das schenken, was wir dringend brauchen. Amen.